Diese letzte Folge von Spielmacher auf 1 vor der Sommerpause widme ich ganz speziell den Frauen. Und zwar jenen Frauen, die zumeist im Verborgenen, also hinter den Kulissen agieren und entscheidend dazu beitragen, dass ihre Männer erfolgreich sind. Häufig sind diese oft als bessere Hälfte bezeichneten Frauen zur Gänze unbekannt bzw. ganz selten auf einem Foto zu sehen, wenn überhaupt, weil sich viele dieser Frauen ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Es versteht sich von selbst, dass ich zu diesem spannenden Thema einen interessanten Studiogast eingeladen habe. Doch zunächst einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Spielmacher auf 1. Wer kennt sie nicht? Sprüche wie: Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau. Oder um es mit Kurt Tucholsky zu sagen, es gibt keinen Erfolg ohne Frauen. Doch welche Rolle spielt die Frau tatsächlich im aktuellen Leben? Sehen sich die Frauen selbst als Spielmacher? Darüber lässt sich sicherlich vortrefflich kontrovers diskutieren. Und ich freue mich, das heute mit einer Frau tun zu dürfen, die auf der einen Seite einen erfolgreichen Mann hat, auf der anderen Seite aber auch selbst Karriere gemacht hat. Herzlich willkommen, Britta Berthold.
Hallo.
Britta, bevor wir über die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft sprechen, wollen wir dich unseren Zuschauern mal ein bisschen näher bringen. Mit 15 Jahren hast du deine Liebe zum Theater entdeckt. Was war da los?
Ja, das Theater ist meine große Leidenschaft. Und mit 15 bin ich als Kleindarstellerin an unser Landestheater gegangen. Ich wollte einfach diese Theaterluft schnuppern und habe dann auch, als ich 2 Jahre älter war, Mäntel aufgehängt, mhm. als Garderobiere.
Okay.
Und ich habe das Theater so geliebt, dass ich auch jede Vorstellung angesehen habe. Ich war fast jeden Abend im Theater. Ich weiß heute, woher das kam, warum ich dorthin wollte, in dieses andere Universum. Aber auf jeden Fall hat es so angefangen und dann habe ich mir überlegt, Theaterwissenschaften oder Dramaturgie zu studieren. Aber dann kam alles ganz anders, weil mit 15 habe ich auch meine Liebe zum Fallschirmspringen entdeckt und bin dann Leistungssportlerin geworden.
Fallschirmspringen?
Ja.
Da hat sich deine Mutter aber sicherlich darüber gefreut, über dieses Hobby von dir, oder?
Beide Elternteile. Sie haben sich so gefreut und geängstigt, dass sie nicht ein einziges Mal zugesehen haben. Sie konnten das nicht aushalten, nicht ertragen. Heute verstehe ich, warum. Aber damals habe ich also Theater gespielt als Kleindarstellerin und bin aus einer Antonov, aus einer AN2 gesprungen. Und inzwischen habe ich ungefähr 1000 Sprünge gemacht.
Wie kann man denn Fallschirmspringen als Leistungssport betreiben? Was macht man denn da?
Es gibt 2 Disziplinen oder damals gab es 2. Die eine ist Zielspringen. Da springst du mittlerweile ist sie 5 cm klein geworden. Damals war sie 10 cm wie so ein Bierdeckel auf eine sogenannte Nullscheibe aus 800 bis 1000 Metern. Und die andere Disziplin heißt Figurenspringen. Und da musst du verschiedene Drehungen und Salti in unterschiedlichen Reihenfolgen so schnell wie möglich und so exakt wie möglich absolvieren. Es wird gestoppt.
Aber irgendwann war dann dieses Thema erledigt, während deine Leidenschaft für die Schauspielkunst nach wie vor vorhanden war. Für dich ging es nach Berlin.
Für die Schauspielkunst, für das Moderieren. Ich habe dann beim Kinderfernsehen anfangen dürfen. Ja, so war das. Das war meine erste Station in Berlin. Ich habe Halle verlassen und es gab damals im Osten, ich sage jetzt mal Osten, es gab nur Berlin, es musste Berlin sein, weil wo sollte es sonst hingehen? In welche andere interessante, kreative Stadt?
Was darf ich mir da unter diesen Kindersendungen vorstellen? Was war da deine Rolle?
Ich habe moderiert. Ich habe zum Beispiel einen Geigenbauer besucht. Daran kann ich mich erinnern. Das war so ein ganz buntes Magazin, was wir gemacht haben. Es war sehr erfolgreich. Lief immer samstags. Wir haben gebastelt. Japanische Faltarbeiten gemacht. Was war das denn noch alles? Ach du, alles Mögliche. Es war sehr schön. Es war eine schöne Arbeit.
Stichwort Japan. Du hast auch noch in Berlin Japanologie studiert. Wie kommt es denn dazu?
Ja, schau mal. Ich bin Fallschirmspringerin. Ich war immer ein Mensch, ein Mädchen, eine Frau, die nie Mainstream war. Ich habe immer außergewöhnliche Dinge gemacht. Das ist einfach so. Das war so und das ist so. Und Japanwissenschaften fand ich interessant, weil dieses Land für mich bis dahin ein Mysterium war. Und im Osten konnten wir nicht weit weg verreisen. Also, und Japan war ein Traum für mich. Die Kultur, die Kunst, die Literatur, das war so anders, so exotisch auf die eine Art und Weise, so geordnet und strukturiert auf die andere. Und dann war die Wirtschaft so erfolgreich und ist so erfolgreich. Und das, mein Ziel war es, Auslandskorrespondentin zu werden. Ich wollte von Japan aus berichten. Ich habe dann dieses Studium nicht beendet, weil es haben noch ganz andere Ziele gewunken und gerufen. Und mein Weg ging ja nie so. Ich habe also wirklich viel, viel, viel Serpentinen eingelegt.
Du hast, kann ich sagen, ausprobiert?
Viel ausprobiert.
Worauf du Lust hattest?
Das, was ich machen wollte.
Warst du jemals zu irgendetwas gezwungen, also zumindest zu der Zeit?
Nein, ich habe mich nie zwingen lassen. Ich war immer sehr kritikfreudig als Leistungssportlerin, als Fallschirmspringerin. Das war eine paramilitärische Einheit, so darfst du dir das vorstellen. Die hieß Gesellschaft für Sport und Technik. Nur dort konnte ich Fallschirmspringen. Und ich habe manchmal dieses Absetzflugzeug über unserem Haus fliegen sehen, an diesem wunderbaren blauen Himmel. Damals war er noch blau mit Schäfchenwolken. Nicht wie heute der Himmel oft aussieht. Piu, piu, piu. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, diese grenzenlose Freiheit. Ich möchte das mal ausprobieren. Einmal da oben zu fliegen und rauszuspringen. Ich versuche einfach, mir das mal zuzutrauen. Und das habe ich ja dann gemacht. Was war die Frage? Ich habe immer das gemacht, was ich wollte.
Genau. Ja. Würdest du jungen Frauen, die noch nicht so hundertprozentig wissen, wo ihre Berufung liegt, wo ihre tatsächlichen Ziele sind, empfehlen, sich hin und wieder auch mal auszuprobieren, sich nicht in starre Pläne pressen zu lassen?
Unbedingt. Unbedingt. Ich habe ein T-Shirt, da steht drauf Black Sheep. Und ich war oft das schwarze Schaf und es hat mich glücklich gemacht, weil es war mein Alleinstellungsmerkmal. Ich wollte nie so sein wie die anderen. Ich wollte mich nie vergleichen mit den anderen. Und die jungen Frauen und jungen Mädchen von heute, die so wie fast die gesamte Bevölkerung zu solchen Augenmenschen geworden sind und ihr vergleicht euch zu viel mit irgendwelchen Abbildern, hört auf damit, macht das nicht, weil das macht nicht glücklich. Macht einfach euer Ding, glaubt an euch und seid zuversichtlich, dass ihr okay seid, so wie ihr seid, dass das alles so passt.
Du sprichst jetzt die Social-Media-Kanäle an, auf denen du nicht zu finden bist. Also es gibt kein Facebook-Profil von dir, kein Instagram. Du lehnst das ab, weil eben dort die Menschen zum Teil sich eben vergleichen, verurteilen, beurteilen, weil dort auch eine Welt präsentiert wird, die es so gar nicht gibt? Oder was ist der Grund?
Ja, das ist eine virtuelle Welt. Das ist alles Illusion. Und ich habe das schon mal gesagt in einem Interview, dass ich meine Freundin, wenn sie da so posieren und solche merkwürdigen Mündchen machen und sich so fotografieren, dass ich die gar nicht erkenne, weil das sind oft ganz tolle Frauen. Und die Frauen verlieren so viel mit dieser Selbstdarstellung. Ich weiß aber, warum sie es tun. Und ich weiß, warum ich es nicht tue. Also ich spreche mal über mich. Es hat lange gedauert, bis ich dieses Loch in mir gefüllt habe. Dieses Loch, diese Sehnsucht nach Licht, nach Erhöhung, nach Bühne, nach all dem. Ich weiß jetzt, warum ich das Theater so toll fand. Heute sehe ich das Theater natürlich mit ganz anderen Augen, weil ich es erlebe und weil ich es lebe. Aber die Social-Media-Aktivitäten sind eine Falle. Das kann ganz gefährlich sein, weil man sich zum einen darin verlieren kann. Es frisst auch kreative Energie. Ich habe angefangen, so ein bisschen es zu benutzen, als ich in New York gelebt habe. Und ich habe dann sofort wieder damit aufgehört. Ich habe gemerkt, dass es mich den ganzen Tag beschäftigt hat. Ich habe mich gekleidet für das Foto, was ich dann dort machen wollte, was ich dann posten wollte. Und habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was machst du denn hier? Das ist doch nicht dein Leben, das ist ein Schein. Und dann habe ich hatte diverse Abhängigkeiten in meinem Leben. körperliche und auch psychische. Ich habe das alles geheilt. Ich habe das alles, es ist okay. Ich bin im Reinen mit mir und ich habe das Loch gestopft, dass ich okay bin und dass ich diese Bestätigung im Außen nicht mehr brauche.
Jetzt habe ich drei Fragen im Kopf. Hoffentlich behalte ich die auch alle noch. Die erste Frage war, du hast mittlerweile erfahren, warum du das Theater damals geliebt hast und vielleicht auch gebraucht hast. Warum?
Das war es. Zum einen die Exotik, zum anderen die Erhöhung. Ich habe sie angehimmelt, die Schauspieler. Ich wusste nicht, dass ich das auch kann oder dass ich da stehen wollte. Ich habe einfach nur gedacht, oh, das ist göttlich. Das ist so toll, was ihr macht. Das war der Grund.
Wie hast du das Loch gefüllt?
Ich habe es geheilt. Du musst es heilen. Es war sehr schmerzhaft. Und du merkst es gleich in meiner Stimme, dass da gleich ein Reflex kommt. Es war sehr schmerzhaft. Ich habe sozusagen aufgeräumt in mir. Ich habe all das, und ich benutze jetzt mal das Wort, weil ich achte in der Regel auf eine gepflegte Sprache, wie du auch. Ich habe es ausgekotzt. Es hat wehgetan, es hat viele Tränen gekostet und es hat lange gedauert.
Was genau hast du da rausgeholt?
Ich habe die Verletzungen rausgeholt, das Trauma aus meiner Kindheit. Ich habe das in einem Interview noch nie erzählt, aber ich bin eins von den Kindern, die sehr erfolgreiche Eltern hatten, sehr beschäftigte Eltern, und eins von den Kindern, die ein bisschen im Weg waren. Und ich muss mal kurz Atem holen. Du wirst es nicht glauben, aber ich war im Heim, im Kinderheim. Mhm. Die haben das einfach nicht geschafft mit uns. Und das hat einige Monate gedauert. Das war vor der Schulzeit. Mhm.
Wir sprechen dann hier von einem entstandenen Mangel an Liebe, einem mangelnden Selbstwertgefühl.
Ja.
Das ist ja heilbar, wenn man es erkennt. Und ich sage immer, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und du hast es dann auch für dich gebannt und aufgeräumt.
Aufgeräumt, vergeben. Ich habe meinen Eltern in Liebe vergeben, weil, ich sage das gerne, sie haben alles gegeben. Besser ging es nicht. Sie haben ihr Bestes gegeben. Mhm. Also, es war einfach, es war, wie es war. Und ja, und jetzt ist das daraus geworden. Also, aus diesem Heimkind ist eine glückliche Frau geworden. Eine zufriedene Frau.
Ich habe auch noch die dritte Frage im Kopf. Du hast New York erwähnt, du hast in New York gelebt, du hast in New York gearbeitet. Zuvor gab es aber noch, bevor wir uns New York zuwenden, eine Weltreise, wenn ich richtig informiert bin von dir. Und anschließend hast du für die sogenannten Mainstream-Medien gearbeitet.
Ja, lange, viele Jahre. Immer mit dem, immer mit der Intention, das Fernsehen besser zu machen. Und die Weltreise, ja, ich bin ja übrigens aus dem Osten auch ausgereist. Da fing meine große Reise an. Mhm. Und da spielte die Liebe auch eine Rolle. Ich habe mich verliebt in einen Amerikaner. Der war Künstler, Sänger. Und dann am ersten Abend sagte dieser Mann zu mir, also wenn du so bist, ich hol dich raus hier, heiraten will. Konnte Deutsch. Und das haben wir dann getan. Und es war ein großes Abenteuer. Wir sind immer noch befreundet. Er hat dann auf meiner Hochzeit, auf meiner und Thomas Hochzeit hat er gesungen für uns. Ein wunderbarer Mensch. Ein spiritueller Mensch, ein aufgewachter Mensch. Damals schon, von ihm habe ich sehr viel gelernt.
Bist du mit ihm auf Feldreise gegangen? Oder?
Ja.
Mhm. Wo wart ihr überall?
Oh, wir waren zuerst in Australien. Mhm. Du kannst dir vorstellen, aus dem Osten. Da gab es ja nur die Tschechoslowakei, Ungarn, Polen, mit einem Visum, vielleicht damals die Sowjetunion. Jalta, da war ich, Krim, das war sehr schön. Da wachsen auch Palmen. Und oh mein Gott, wir sind viel gereist. Ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen, aber Mexiko, Mittelamerika. Wir waren auch zusammen in Bulgarien, in Rumänien. Da ist er aufgetreten mit dem Ensemble des Friedrichstadtpalastes. Es war eine sehr schöne Zeit.
Und wie kamst du dann zu Indien, ARD,
Indien. Nein.
WDR?
Okay, für die ARD habe ich gespielt, da habe ich nicht moderiert. Mhm. Die haben mich als Schauspielerin engagiert. Ich habe dann bei Kabel 1 Programmmoderation gemacht. Für den WDR habe ich auch gespielt, habe ich auch nicht moderiert. Und die Moderation, die ich noch gemacht habe, das war kurz nach der Schauspielschule, da habe ich Nachrichten gesprochen für DRF1 und das habe ich einfach als Rolle angesehen, da gehe ich in diese Identität hinein, das war ein Versuch für mich und dann sind ja alles gelesene Sendungen, Prompter, habe ich das genauso gemacht wie eine vollkommen emotionslose Nachrichtensprecherin.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Anchorwoman in einer Nachrichtensendung. Gab es damals andere Nachrichten als heute oder waren die damals schon so gruselig, so schlecht?
Nachhaltig schlecht.
Ja, es war nie anders. Es war nie anders. Und ich wusste es damals schon. Ich wusste schon, was ich tue. Und ich hab die Texte vorher bekommen und musste dann manchmal wirklich mein spielerisches Können einsetzen, weil manchmal ging es auch um misshandelte Kinder, um Tiere und so weiter. Und da kriege ich Bauchweh. Ich habe aber dann noch was sehr Schönes gemacht. Das passt auch zum Thema Nachrichten. Ich habe die Good News gesprochen, die guten Nachrichten, die Dinge, über die wir viel mehr berichten müssen. Und das war auch eine sehr schöne Aufgabe bei Maona TV. Ein spiritueller Sender, ein sehr schöner Sender.
Aber eine großartige Idee.
Ja.
Die Good News bei Auf 1, moderiert von Britta Berthold. Why not? Du bist dann aber nach dieser Moderation noch nach New York gegangen, auf eine der bekanntesten, berühmtesten Schauspielschulen.
Ja.
Warum das noch?
Mein Schauspiellehrer aus Köln hat damals zu mir gesagt, wenn du es schaffst, wenn du das Geld, die Zeit, die Muße, die Möglichkeit hast, geh unbedingt nach New York. Geh unbedingt nach New York und besuche eine dieser tollen Schauspielschulen. Entweder Stella Adler, es gibt noch zwei, drei andere gute oder die anderen und ich habe mich für Stella entschieden. Ich war da 2 Jahre, ich habe da sehr viel gelernt, es war großartig. Überhaupt in New York zu leben, ist ein großes Abenteuer für eine gewisse Zeit, dann war es auch gut, dann hat es gereicht.
Du hast ja auch in New York gespielt?
Auf Broadway, sehr schöne Sachen gespielt, schöne Rollen und auch jetzt gibt es wieder ein Projekt, ein aktuelles Projekt, dass ich mit meinen alten Kollegen kreiere. Wir sind gerade dabei. Wir wollen wieder dort Theater spielen. Ja.
Off-Broadway ist ja die ganz harte Schule für Schauspieler.
Ja.
Denn da kann es ja passieren, dass der Gast während der Vorstellung kopfschüttelnd rausgeht und sagt, nicht mein Ding. Ne?
Ja, das machen die nicht nur off-Broadway. Das machen die auch in den ganz schönen Theatern. On-Broadway. Mhm. Die New Yorker sind so. Die machen, was sie wollen. Deshalb mag ich sie auch. Sie sind straight und klar. Sie sind keine Heuchler. Und im Theater ist es so, off-Broadway, du hast oft diese Blackbox-Theaters. Das ist alles schwarz. Du hast kaum Requisiten. Das ist alles sehr reduziert. Und du bist sehr nah an den Zuschauern. Das heißt, du kannst wirklich nicht mogeln. Das ist toll. Ich liebe das.
Das ist dann die wahre Performance.
Ja, es ist die wahre Performance.
Nichts mit irgendwelchen diversen Kameraeinstellungen, mit Lichterspiel.
Sehr wenig, sehr reduziert, sehr reduziert. Auch an den großen Bühnen. Es wird immer noch sehr klassisch gespielt, was mich überrascht hat. Du, ich habe die unglaublichsten Schauspieler da auf der Bühne gesehen. Mein großer Held war immer, seit vielen, vielen Jahren, Al Pacino. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ehrlich, wenn ich ihn heute sehe, wundere ich mich, aber... Okay, er darf so sein, wie er will. Auf jeden Fall Al Pacino. An meinem Geburtstag habe ich ihn gesehen auf der Bühne und er war auch sehr aufgeregt, so wie viele andere Schauspieler auch. Darüber wird nicht geredet, aber ich habe es gesehen, er hat sich versprochen, er hat was verstolpert und das war ein tolles Erlebnis. Mhm.
Welche weibliche Schauspielerin hat dich denn Zeit deines Lebens oder zumindest in diversen Phasen inspiriert?
Okay.
Gab es etwas wie ein Vorbild?
Ja, diverse. Lana Turner fand ich immer sehr interessant, weil sie eine großartige Charakterdarstellerin ist. Ich fand sie auch elegant und bildschön, so gepflegt, kraftvoll auch. In einer Rolle spielt sie eine, sie spielt eine Alkoholikerin. Das hat sie toll gemacht. Da ist sie eben auch nicht nur schön, das ist großartig. Wenn man sich als schöne Frau so etwas erlauben darf, das ist fantastisch. Aber es gibt noch einige andere. Von denen, die heute spielen, ich weiß nicht, ich schaue kein Fernsehen mehr und ich gehe auch nicht mehr ins Kino. Ich bin so müde von diesen schnellen Schnitten, von diesem modernen Kino geworden. Ich mag französische Filme, weil sie schöne, langsame Geschichten erzählen. Mir fällt bestimmt noch eine tolle Schauspielerin ein. Lass mich mal überlegen. Das taucht gleich auf, wenn wir weitersprechen.
Also früher war ich ein Fan von Julia Roberts.
Ja.
Oder auch Nicole Kidman. Ich fand Julia Roberts beispielsweise genial mit Richard Gere im
Pretty Woman. Ja, aber Nicole Kidman kann ich nicht mehr anschauen. Es tut mir so leid.
Ja, ja.
Sie ist eine tolle Schauspielerin. Ihre Technik ist grandios. Aber ich kann dieses Näschen nicht mehr sehen und dieses ganze Gesichtchen. Ich muss jetzt diese Verkleinerung. Es ist schade.
Bist du gegen Schönheitsoperationen?
Es kommt drauf an. Es gibt.
Auf was?
Es kommt auf das Maß an und auf die Balance. Mhm. Aber es ist nicht einfach für eine Frau. Ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt, weil einige meiner Freundinnen und Kolleginnen zu viel haben machen lassen. Man verwendet ja diesen Ausdruck, ne? Einfach zu viel. Und einer hat mir mal erzählt, ich habe mich dann danach, ich hatte da so einen fremden Zug im Gesicht. Wenn ich mich im Bad im Spiegel gesehen habe, habe ich mich am Anfang nicht erkannt, bis alles wieder elastisch wird. Ich denke, das darf jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es dann bei Männern auch irgendwie seltsam, wenn es Robert Redford, so ein toller Mann. Was ist denn da passiert? Ach Mensch. Na gut, ist Ego. Es ist halt so.
Du hast dich während der Corona-Zeit als eine der ganz wenigen Schauspielerinnen und Künstlerinnen sehr kritisch geäußert. Du hast auch auf Demonstrationen Gesicht gezeigt. Du hast auch deinen Mann ein Stück weit die Bühne bereitet, möglicherweise auch mit einem leichten Schubs auf die Bühne geschoben. Was war für dich ausschlaggebend, in dieser Zeit dann Stimme zu erheben und Gesicht zu zeigen?
Woher weißt du das mit dem Schubs? Stimmt übrigens wirklich.
Ich glaube, er hat es mir erzählt.
Ach, wirklich? Ja. Also, ja, ich habe gesagt, komm, wir müssen diese Bewegung unterstützen. Die machen was Tolles, die machen was Großes, was Gutes. So war's. Ja, ich habe große Demonstrationen zum Beispiel in Stuttgart moderiert für Querdenken. Ich war in Leipzig mit Thomas auf der Bühne. Ich war auf kleineren Demos, ja, habe ich gesprochen. Das war einfach dran, Thomas, das musste sein. Da gab es gar kein Zurück
mehr. Aber
warum
hattest du wenig andere Künstler gesehen?
Das haben sie gesehen, aber du musst immer mit Konsequenzen rechnen. Bei mir war es ähnlich. Bei mir hat es schon vorher angefangen. Schon als ich meine Meinung dazu gesagt habe, noch bevor ich auf den Bühnen war, wurde es schwierig. Es wurde ganz zäh. Es wurde unangenehm, weil ich hatte dann auf einmal keinen Agenten mehr und keine Agentur. Und als Künstler ist es schwierig, wenn du alles alleine machen musst. Du hast dann einfach das Netzwerk nicht. Du bist es auch nicht gewöhnt.
Deine Agentin hat dir die Zusammenarbeit gekündigt?
Ja, wir waren befreundet. Weil, ja, das fing irgendwie ganz kurios an. Ich habe was gepostet. Das war eine Karikatur. Was Lustiges, was Witziges. Ich fand's witzig. Ich konnte darüber lachen. Sie fand das zu politisch.
Was war das damals für?
Du, das war eine Karikatur. Das war ein Grill. Auf dem waren zwei Spieße. Und auf dem einen wurde der damalige Gesundheitsminister gegrillt, was er übrigens verdient hat, das war der Herr Spahn. Und auf dem anderen war dann die Frau Merkel aufgespießt und dann stand darunter, guten Appetit, das Spahn Merkel ruft oder so. Ich fand, das hat gepasst. Ich konnte darüber lachen.
Und das sieht deine Agentin? Und wie hat sie reagiert?
Meine Agentin als CDU-Parteimitglied hat das... konnte darüber nicht lachen.
Wie konntest du dich so despektierlich gegenüber der Altkanzlerin zeigen?
Eben, völlig respektlos und ohne Wertschätzung. Ja, aber Humor darf sein und Humor muss gerade in diesen Zeiten sein. Und auch jetzt, wir müssen viel lachen, weil das Lachen macht alles leichter und das bringt uns einfach in eine andere Schwingung, eine andere Frequenz. Das ist so wichtig.
Ja, ja, ich stimme dir bei, aber nur Lachen hilft natürlich auch nicht auf Dauer.
Nein, man kann nicht alles weglachen. Also da hast du recht. Aber immer mal wieder auch Platz machen da vorne.
Platz machen. Welche Rolle spielten die Männer im Leben der Britta Berthold?
Die Männer und die Liebe, wenn ich ergänzen darf. Eine große Rolle. Ich habe sehr gern geliebt. Ich liebe auch sehr gern. Welche Rolle?
Aber im Grunde genommen gab es zwei.
Ja, zwei Ehemänner gab es. Mhm. Zwei Ehemänner.
Thomas hast du kennengelernt wann?
Thomas habe ich das erste Mal 1990 gesehen. Von Angesicht zu Angesicht. Und soll ich die ganze Geschichte erzählen? Nein, wissen wir nicht, oder?
Das war Baden-Baden-Sportlerehrung wahrscheinlich.
Ja, genau. Im Kurhaus Baden-Baden habe ich ihn backstage gesehen. Da hat mein damaliger Mann, ist da aufgetreten, hat gesungen mit dem Fernsehballett, der war ja Künstler. Und da habe ich Thomas zum ersten Mal bewusst wahrgenommen und habe tatsächlich den Aufnahmeleiter hinter der Bühne gefragt, weil Lothar kannte ich. Wer ist dieser Mann neben Lothar Matthäus? Und dann hat er mir den Namen gesagt. Das ist Thomas Berthold. Und dann haben wir uns 7 Jahre später haben wir uns dann richtig kennengelernt. Und von da an sind wir auch zusammen, also seit 1997.
Und manchmal spielt das Leben ja seltsame Schicksalsfälle aus, oder? Du bist mit einer Freundin nach Kitzbühel zu einer Silvesterfeier gefahren, warst zu dem Zeitpunkt schon solo. Und Thomas ist auch nach Kitzbühel gefahren mit Freundin. Und irgendwann in der Nacht seid ihr euch über den Weg gelaufen.
In der Silvesternacht. Mhm. Das hört sich anständiger an. Weil in der Silvesternacht laufen ja noch andere Menschen spät herum, umher. In einer Bar. Ja, auf einer Silvesterparty. Ich war solo. Thomas war damals noch liiert. Und wir waren von da an zusammen. So war das, ja. Mhm.
Es war dann quasi Liebe auf den zweiten Blick.
Ja, das könnte man so sagen. Ich habe damals in Köln gelebt. Ich war eine sehr aktive Frau. Du hattest eine wunderbare Anmoderation von den Frauen, die im Schatten ihrer Männer, im Verborgenen. Ich habe ja, bei mir war es ja nicht so verborgen. Ich war immer eine aktive Frau. Ich hatte mein eigenes Business. Und ich habe in Köln gelebt. Ich habe sehr gerne in Köln gelebt. Ich war sehr viel in München geschäftlich unterwegs. Wie gesagt, Kabel 1 und andere Aktivitäten. Und dann bin ich für Thomas von Köln nach Stuttgart gezogen. Und das war wirklich ein großes Opfer. Und in Stuttgart ist auch unsere Tochter zur Welt gekommen, Amelia. Sie wird jetzt 24. Wird 24 und ja, ist jetzt ein großes Mädchen.
Du hast Thomas noch zum Ende seiner Fußballerkarriere erlebt.
Ja.
Ich glaube, so 4 Jahre quasi warst du dann an seiner Seite. Kannst du bestätigen, was Mehmet Scholl einst gesagt hat? Der zweitschönste Beruf nach Fußballprofi ist Spielerfrau.
Das trifft sicher für einige dieser Wesen zu, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, für mich, ich kann damit ganz wenig anfangen, weil ich war immer aktiv, ich hatte meine Bestätigung und mir fehlte ehrlich gesagt wirklich der intellektuelle Austausch. Ich bin belesen.
Da kenne ich eine Geschichte aus deiner Heimatstadt Halle. Da gab es ja eine Bibliothek, eine Bücherei.
Ja.
Und wenn du da gekommen bist, dann haben die zum Teil schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben zu dir gesagt?
Ja, also das ist süß. Die Geschichte, die ist zauberhaft, weil ich war da so oft. Ich war eine Leseratte, so sagt man ja. Und ich kann so Speedreading. Und ich habe als Kind schon und als junges Mädchen, ich habe mich da fast verloren. Ich bin da eingetaucht und ich habe vor allem auch Reisebeschreibungen und sowas gelesen. Alles. Und in dieser Bibliothek war ich bekannt. Und wenn ich da reinkam, dann riefen die schon von meinem, Britta, du brauchst gar nicht zu kommen, wir haben noch keine neuen Bücher. Mhm. Komm nächste Woche, dann kommt wieder ein neuer Stapel. Ja, ich hatte alle Bücher ausgelesen.
Gibt es ein Buch oder vielleicht auch zwei, wo du sagst, boah, die haben mich ganz besonders inspiriert und die haben mir auch ein bisschen was fürs Leben mitgegeben?
Ja, es gibt mehr als ein, zwei Bücher. Eines, was ich sehr schätze und liebe und auch sehr gern verschenke, heißt, das kennst du vielleicht sogar, Die vier Versprechen. Ein Weg zu Freiheit und Würde. Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Er ist ein südamerikanischer Autor und Schamane, ein ganz interessanter Mann. Ich habe das in New York entdeckt, The Four Agreements. Aber das ist auch in deutscher Sprache verlegt worden. Das ist großartig. Das hat mir sehr geholfen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Was war die Botschaft für dich aus dem Buch?
Wir sind nicht auf diesem Planeten, um geliebt zu werden.
Ach nee. Mhm. Und warum sind wir hier?
Um zu lieben.
Um zu lieben. Das wollte ich noch hören.
Ja.
Ein entscheidender Unterschied. Sag mal, du hast gerade schon gesagt, du konntest dich mit den normalen, den Spielerfrauen, wie man sie so auch aus dem Fernsehen kennt, nicht so anfreunden. Da fehlte dir möglicherweise der Intellekt. Wie beurteilst du denn generell die Entwicklung der Frau, die Entwicklung des Feminismus? Hat es den Frauen tatsächlich etwas gebracht oder eher am Ende, Stand heute, geschadet?
Thomas, heute, wo ich weiß, dass auch der Feminismus eine Agenda ist, früher wusste ich das nicht, da fand ich diese aktiven Frauen, diese Aktivistinnen, ich fand die interessant.
Du sprichst aber jetzt nicht von Alice Schwarzer, oder doch?
Ich spreche nicht von Alice Schwarzer, aber begründet hat es ja Simone de Beauvoir. Mhm. Und die finde ich ja hochspannend, diese Dame, diese Lady. Und auch ihren Partner, Sartre. Ich denke, da liegen die Ursprünge des Feminismus. Sie war eine Frau, die, so wie ich tick, denke ich, getickt hat. Sie hat gemacht, was sie wollte. Und was daraus geworden ist, aus der Emanzipation, hat zwei Seiten. Die eine Seite ist gut und wichtig, dass Frauen wählen dürfen zum Beispiel, dass Frauen gesehen werden, dass Frauen, ich hoffe heutzutage auch ebenbürtig bezahlt werden, noch nicht überall, aber dass Frauen überhaupt arbeiten dürfen, wenn sie das wollen. Das war ja früher verboten. Wenn eine Frau verheiratet war. Eine verheiratete Frau durfte nur mit Erlaubnis des Mannes bis in die 50er oder 60er Jahre in der Bundesrepublik arbeiten. Stell dir das mal vor, mit Erlaubnis des Ehemannes. So, ich denke, das ist eine gute Sache. Das, was schwierig für Frauen ist, und ich frage mich immer, deswegen war ich nie fest angestellt. Ich habe nur mal zwei Jahre auf meinem Berufsweg als Sekretärin gearbeitet, bevor ich das Japanologiestudium begonnen habe, weil es gab nur so wenig Studienplätze und sie haben mich gefragt an der Uni, würdest du 2 Jahre in der Sektion arbeiten? Habe ich gesagt, mache ich ja, dann könntest du eventuell einen Studienplatz und so weiter. Aber wie kriegen die den Spagat hin zwischen einer Vollberufstätigkeit und einem Familienleben mit Kindern und Ehemann? Wie geht das? Das funktioniert nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist zu anstrengend. Das geht über die Kräfte. Da bleibt irgendwas auf der Strecke.
Oft sind es die Kinder.
Und du weißt, ich habe dir vorhin die Geschichte erzählt mit dem Heim. Ich bin ein solches Kind. Meine Eltern haben es nicht geschafft. Mein Vater hat sich in sein Arbeitszimmer eingeschlossen und hat promoviert. Und meine Mutter hat wie verrückt gearbeitet. Ja, und die hatten dann auch keine Nerven mehr für uns und keine Ruhe, keine Geduld.
Hast du damals Eva Herrmann verfolgt? Eine der populärsten Aufklärerinnen, die ja damals ein Buch geschrieben hat, das Eva-Prinzip. Wie hast du das damals gesehen?
Ich habe mich gewundert, dass sie ist Nachrichtensprecherin eines des größten Mainstream-Senders. Da gibt es Regeln, es gibt Spielregeln. Mir hat das sehr leid getan, weil sie eine ganz aufrechte, kluge Frau ist, die ihre Haltung gezeigt hat. Und das finde ich okay und das Buch ist auch gut. Und was danach kam, dieser Shitstorm und diese unsägliche Talkshow, das war ja so unfassbar. Mit dem Kollegen, der sie da reingelegt hat, das war ja wirklich böse.
Johannes B. Kerner, Margarete Schreinemakers, die ja ohnehin immer eine sehr dubiose Rolle in.
Und Senta Berger, die Feministin, saß auch noch an ihrer Seite. Ja, das war traurig, das ist schade. Aber schau, wohin es sie gebracht hat, wohin es sie geführt hat, in die Freiheit. Sie macht jetzt das, was sie machen will. Sie muss nicht mehr im Dreck dieser Nachrichten wühlen, weil das ist ein Sumpf.
Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Behalte den Kopf oben, wenn eine Tür zugeht, dann siehst du nämlich auch, wo sich eine andere für dich auftut. Und Eva hat den Weg in die Freiheit gefunden, so hast es du gerade formuliert, beziehungsweise sie hat mit Andreas Popp den Mann ihres Lebens gefunden. Ne? So kann das Schicksal auch spielen. Wenn du heute in einer Fußgängerzone, in einem Café sitzt und beobachtest die Damenwelt, angefangen von den 18-, 19-, 20-jährigen Mädchen über die 30-, 40-jährigen bis zu den 50-, 60-jährigen, welches Bild entsteht da bei dir? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
Das ist eine ganz große Frage. Natürlich ist das eine andere Ära. Es ist eine andere Epoche, eine andere Zeit. Eine Zeit, die überwältigend schnell geworden ist, in der die Sinneseindrücke, die Reize fast nicht zu verarbeiten sind. Und wenn ich mir die Mädchen anschaue, ich bin ein Mensch, der in der Neutralität leben möchte. Also vollkommen wertfrei. Das heißt, ich sehe sie immer wohlwollend. Ich bin immer wohlwollend zugewandt. Ich versuche auch nicht zu denken, wenn ich jemanden sehe, sondern ich habe es gelernt, jemanden zu fühlen. Und wenn ich, um die Frage zu beantworten, wenn ich die jungen Mädchen heute sehe, sind sie viel mehr, das englische Wort, outgoing. Sie sind viel, wie heißt es auf Deutsch, extrovertierter, als wir das früher waren. Sie sind viel lasziver, als wir das waren. Das ist so. Und als Schauspielerin kann ich das auch bestaunen, weißt du, weil das ist ja eine Darstellung. Das sind ja alles Darsteller. Da im Café. Die wollen ja gesehen werden. Da geht's ja auch um Liebe, um Aufmerksamkeit. Wenn ich die Frauen, die berufstätigen Frauen von heute sehe, dann sehe ich natürlich auch die Müdigkeit und ich sehe die Stumpfheit, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin heute hierher gelaufen ins Studio, es ist ein sehr schöner, warmer Tag, und habe mir die Menschen angeschaut, die mir begegnet sind. Ich halte auch gern Augenkontakt, wenn mir jemand entgegenkommt. Und es wird immer selten, das ist jetzt fast schon wie in New York, dass du einen Blick erwidert bekommst. Die Leute sind fertig. Die schauen nach unten, die schauen weg, die sind irgendwo anders, aber die sind nicht hier. Ah, apropos Buch. Ein weiteres Buch. Eckhart Tolle. Now. Jetzt. Großartig. Tolles Buch. Noch ein Buch, was mir einfällt. Andreas Kalker. Gesundheit verboten. Ich glaube, hat mir das Leben gerettet.
Inwieweit?
Ich hatte einen Zeckenbiss und eine ganz schlimme Borreliose vor 2 Jahren. Ich habe mich selbst geheilt, im Selbstversuch. Ich habe unter anderem CDL und dann auch mit Anselm Grün die wilde Karte-Tinktur. Ich habe vieles gemacht, aber bin es losgeworden.
Das heißt, gerade was Medizin betrifft, warst du auch offen, Naturheilkunde,
nur das.
Bereit, Neues auszuprobieren?
Ganzheitliche Medizin, ja.
Ah, dann warst du ja begeistert, als die mRNA-Technologie aufploppte, oder?
Ich wusste sofort, was los ist. Das ist der große Vorteil, wenn du medizinisch vorgebildet bist.
Informationen können Leben retten.
Weißt du, nicht nur das, die mRNA-Technologie in diesen Impfungen, Spritzen, die sind jetzt auch in, wenn du zum Zahnarzt gehst, in Betäubungsspritzen. Da musst du aufpassen. Das habe ich gehört, es gibt nur 2 Produkte, die das nicht haben. Die musst du dir selbst bestellen und dann mitbringen. Ja, also.
Okay.
Ziehen das durch.
Die Information muss ich für mich nochmal verifizieren.
Ja, frag bitte deinen Zahnarzt, was da drin ist, falls du meine Betäubung brauchst.
Schaffst du es wirklich, nicht zu beurteilen und nicht zu verurteilen? Du willst den Menschen fühlen. Mir geht es manchmal so, wenn ich in einem Café sitze und beobachte die Menschen, dann fällt es mir auch auf, dass sie oft den Kopf gesenkt haben, dass sie nichts ausstrahlen, dass ihnen nicht das Glück aus den Augen springt. Und ich habe das Gefühl, die Leute werden immer ungesünder, sie werden immer übergewichtiger. Vielleicht ist das ein subjektiver Eindruck, den ich da habe, aber so vor 30 Jahren hatte ich das Gefühl, wir hatten noch mehr schöne Menschen in unserem Land, als das heute der Fall ist.
Sagen wir mal so, vitaler. Schönheit ist ja auch relativ. Vitaler. Jetzt sind sie matter, sie sind stumpfer. Die Lebensenergie ist viel weniger geworden.
Wie holst du dir die zurück, wenn du jetzt feststellst, Mensch, die Frau hat recht, ich senke auch immer den Kopf, ich halte den Blick nicht, ich strahle nicht so. Wie hole ich mir dieses Glück zurück?
Mein Glück habe ich ja in mir. Ich brauche ja keine Bestätigung von den anderen.
Wie finde ich das Glück in mir?
Wie finde ich das Glück in mir? Das ist ein langer Weg. Ja, das ist harte Arbeit. Wie finde ich das Glück in mir? Wie vorhin gesagt, du musst deine Schatten anschauen, du musst deinen Dämonen begegnen. Du musst es auskotzen, ist einfach so. Du musst es bearbeiten und dann weg damit.
Auf der einen Seite musst du natürlich so ein Stück weit die Schatten auflösen, aber auf der anderen Seite ist es nicht auch eine der größten Herausforderungen zu entdecken, warum man wirklich auf diesem Planeten ist, wo die wahre Berufung liegt?
Das ist der eigentliche Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist es, nicht unbedingt so viel darüber nachzudenken, was ist der Sinn des Lebens, sondern du selbst zu sein, dein Ding zu machen. Einfach mal reinzuspüren, was will ich? Was will ich damit erreichen? Welche Haltung muss ich dazu einnehmen? Wenn ich in New York auf der Straße vorankommen will, dann gehe ich so, als ob ich hier ein Schwert verschluckt hätte. Weil sonst, die laufen mich um, diese vielen Menschen. Wenn ich einen neuen Job will, dann unternehme ich einzelne Schritte in die Richtung der Position, die ich erreichen will. Wenn ich allerdings von Karriere geprägt bin, wenn ich ein Karrierist bin, kann das ganz schnell ungesund werden und ich werde zum Heuchler oder zu so einem Menschen.
Für mich ist eine der spannendsten Fragen, die Stammzuschauer von Spielmacher auf 1 werden diese Frage kennen, wenn man sich sie stellt, die da lautet, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, was würde ich tun? Ich finde diese Frage faszinierend, weil man sich dann nicht mehr damit beschäftigt, was alles schief gehen kann, sondern wenn ich darüber nachdenke, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, was würde ich denn tun? Würde ich mich selbstständig machen? Würde ich irgendein Geschäft starten? Würde ich auswandern? Würde ich mich von meinem Partner trennen? Und. Die Antworten auf diese Frage, meines Erachtens, ergeben sie den Weg hin zum Ziel, hin zur wahren Berufung.
Das ist eine sehr gute Coaching-Frage, die ist immer sehr wichtig. Aber wir können uns diese sogenannten Primaries kreieren. Ich habe diese Technik erlernt und die hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Zu diesem Bewusstseinsstand. Die Primaries sind die für mich richtigen Ziele. Es ist alles möglich. Nicht, dass ich jetzt 100 Meter in 9 Sekunden laufe, aber das für mich richtige Ziel, das fühlst du, das kannst du erfühlen und zwar irgendwo hier in deinem System. Das kannst du dann erreichen, indem du einen Schritt nach dem anderen darauf hinzumachst, weil du hast die Haltung eingenommen. Es ist möglich, ich kann es erreichen und ich werde nicht scheitern. Oder um das Scheitern rauszunehmen, ich werde es erreichen, ich werde dort ankommen.
Du hast vorhin schon mal Simone de Beauvoir erwähnt, die Philosophin und Schriftstellerin. Sie hat mal gesagt, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen, sie bekommen nichts.
Dann sag ich doch.
Ja, das heißt, genau aus diesem Grund führe ich das Zitat unbedingt gerade an. Die Frauen müssen auch fordern.
Ja.
Aber nicht unbedingt von anderen, sondern auch von sich
selbst. Frag mal meinen Mann. Ja, ich fordere auch von ihm. Ja, und von uns selbst fordern. Das ist sehr wichtig. Was auch sehr wichtig ist, ist nicht nur das Fordern von sich selbst, das ist ein sehr gutes Zitat, sondern mir fällt es jetzt in dem Moment ein, weil wir haben über die jungen Frauen gesprochen. Das Allerwichtigste ist Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Das ist wichtiger als alles andere. Wenn das hier drin sitzt, kann dir nichts passieren, weil dann bist du okay.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Lucille Ball, sagt ihr denn einmal was? Schauspielerin, Film- und Fernsehproduzentin. Sie sagte, liebe zuerst dich und alles andere passt zusammen. Du musst dich wirklich lieben, um etwas in dieser Welt zu schaffen.
Passt es doch. Toll.
Ich habe noch ein Zitat, über das ich mit dir sprechen möchte, zum Dasein, zum Status quo der Frau. Hillary Clinton ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingspolitikerin und ehemalige First Lady, aber sie hat gesagt, wir müssen das gleiche Gehalt und gleiche Chancen für Frauen und Mädchen zur Realität machen, sodass Frauenrechte ein für alle Mal Menschenrechte sind.
Und das finde ich sehr vernünftig von Frau Clinton. Da hat sie mal ein kluges, wahres Wort gesprochen. Eines von vielen wenigen.
Die Politikerinnen von heute, die Baerbocks, die von der Leyens, die Göring-Eckhardts, was sind das für Frauentypen für dich?
Ich sag's dir, du. Das ist ein Drama, weil ich habe Mitgefühl mit diesen Frauen. Diese Frauen verbergen ihr Frausein, ihre Weiblichkeit und werden dadurch so merkwürdig und heucheln uns eine Männlichkeit vor oder sie vermitteln uns ein Bild oder wollen uns das vermitteln von ich kann den Job genauso gut wie mein Kollege, vielleicht sogar besser, weil ich bin eine Frau und ich bin jetzt dran. Weil jetzt werden die Frauen bevorzugt und gefördert. Ich finde das diskriminierend. Und ganz schlimm finde ich es auch bei, ich muss das jetzt mal loswerden, bei weiblichen Fußballkommentatorinnen oder Sportreporterinnen.
Ich bekomme
das ist nicht zum Aushalten,
okay.
Was da los ist. Das ist aber nur in Deutschland. Das ist ein deutsches Phänomen. Die sind streng, die sind hart, da wird gefachsimpelt. Da sehe ich gar keine Frau mehr. Die ist weg, die versteckt sie. Weil sie möchte nicht angreifbar sein, sie will nicht weich sein, sie will das genauso gut machen wie ein Mann. So. Da muss ich... Okay. Fußball schauen wir und auch, wir sind Rugby-Fans, Rugby schauen wir. Wir haben noch einen Fernseher, aber ansonsten schauen wir kein Fernsehen. Also manchmal tauchen die da auf und dann müssen wir sofort weg, 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 weiter. Oder Ton weg.
Frauen müssen fordern. Transmänner im Sport, die antreten gegen Frauen. Das ist jetzt schon zum Teil abgelehnt worden. Also
im Schwimmen
beispielsweise, in der Leichtathletik habe ich das auch schon gesehen. Aber wieso lasst ihr Frauen das überhaupt zu, dass so etwas passiert?
Das ist Betrug. Das ist Betrug. Das ist nicht okay. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Das hört wieder auf.
Transmänner, die in Frauenfitnessstudios gehen und mit Frauen trainieren wollen und anschließend saunieren und duschen. Wieso lasst ihr so etwas zu?
Okay. Ist gar keine einfache Frage, ist keine einfache Frage, weil ich habe auch hier dieses Gefühl von wohlwollender Zuwendung, weil ich den Wunsch verstehe, ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn, weil der aus der Seele kommt und wenn du dich falsch in deinem Körper, in deiner Seele fühlst und es erstrebst, eine Frau zu sein oder umgekehrt ein Mann, dann möchtest du all das, was die Frauen machen, auch machen und du möchtest dich mit denen umziehen. Das ist nicht sexistisch, das ist einfach, vielleicht ist es ein Prozess, ich weiß es nicht, vielleicht kommt es irgendwann dahin, aber ich finde, es darf auch jede Frau sagen, ich möchte das aber nicht, ich möchte nicht, dass sich der Herr oder Aber dass er sich bei uns umzieht.
Interessante Ansicht. Glaubst du, dass es wirklich eine ganze Reihe von Transmännern gibt oder Transfrauen, die das nicht machen, um sich Vorteile zu verschaffen?
In der Umkleidekabine nicht. Im Sport schon. Im Sport schon. Das finde ich, das, wie gesagt, das ist Betrug. Das finde ich nicht okay. Da würde ich auch rebellieren. Und du weißt, die amerikanische Meisterin, die haben sie dann gesperrt. Die hat, hast du das verfolgt? Im Schwimmen. Die ist die Strecke genauso schnell wie, ich sage jetzt mal er oder es, der Kollege, die Kollegin geschwommen. Und sie hat den Pokal nicht bekommen, weil es wäre medienwirksamer, jetzt ihm den Pokal zu geben. Stell dir das mal vor. Sie durfte nicht auf dem Podest stehen, auf dem ersten Platz. Sie musste auf dem zweiten stehen und durfte den Pokal nicht haben. Das ist doch krank. Nicht okay.
Marilyn Monroe hat mal gesagt, Karriere ist etwas Herrliches, aber man kann sich nicht in einer kalten Nacht an ihr wärmen. Was ist denn nun wirklich wichtiger, Karriere oder Familie und Beziehung?
Für mich persönlich. Das darf jede Frau für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich. Ich habe 3 Jahre lang ausgesetzt. Ich habe mich so auf das Baby gefreut und habe mich dem Kind gewidmet. Ich wusste damals schon, dass die Frühbetreuung das Allerwichtigste ist für die kleinen Wurstel. Das ist einfach so. Und andere Frauen sehen das anders.
Aber
zum Wohle des Kindes
ist es für das Kind das Beste.
Zum Wohle des Kindes ist es das Allerbeste, die Mutter-Kind-Bindung über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren zu erleben. Ich habe auch wieder Mitgefühl mit den Frauen, die so herumhetzen müssen und Kinderkrippen und so weiter und so weiter. Weißt du, die Frauen sind oft sehr jung. Ich weiß nicht, ob ich damals die Reife gehabt hätte, die ich jetzt, oder als ich schwanger war. Ich war eine Spätgebärende. Ich war ja nicht mehr 20. Mhm. Und das war gut so. Mit 20 war ich nicht bereit für ein Baby. Meine Mutter war 18, als ich zur Welt kam. Mhm. Also das ist auch immer, das ist abhängig von deiner Entwicklung, von dem, wie du bist, wie indoktriniert du bist, wie auch immer. Ich finde es besser, wenn die Frauen sich um die Familien kümmern, um die Kinder, um den Mann. Und ich finde es trotzdem auch wichtig, dass sie ihr Ding machen, wenn sie das wollen. Weil irgendwann geht das ja dann auch wieder.
Jetzt sprechen wir in den letzten Minuten dieser Sendung nochmal über deine Pläne, deine Ziele. Du machst auf mich den Eindruck, als willst du in diesem Leben noch etwas ganz Außergewöhnliches schaffen. Deine Tochter ist mittlerweile groß, selbstständig. Es ist also wieder an der Zeit, etwas für dich zu tun. Was steht denn auf deiner Agenda? Was hast du noch vor?
Mein Leben hat sich sehr verändert in den letzten 3 Jahren, denn wir haben Deutschland verlassen und wir sind jetzt da angekommen, wir sind da glücklich, es geht uns gut. Ich werde jetzt auch wieder in New York Theater spielen, es gibt ein neues Theaterprojekt, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich möchte auch in Europa wieder Theater spielen, im deutschsprachigen Raum. Deutschland, Schweiz, Österreich. Das muss möglich sein, mit Gleichgesinnten einen Theaterabend zu gestalten. Ich wollte nie wieder im Fernsehen moderieren für Mainstream. Das hatte ich abgeschlossen. Das war mir klar, weil das passt nicht mehr zu mir. Wenn ich nochmal vor die Kamera gehe, als Moderatorin, als Entertainerin, dann mache ich das nur mit Gleichgesinnten. Auf einem ganz anderen Niveau, zum Beispiel hier bei Auf 1. Diesen Sender verfolge ich seit Jahren und ich bin total begeistert vom Niveau, vom Anspruch und vor allem auch von der Wahrheitsfindung, von der Botschaft für die Zuschauer. Es gibt nichts Wichtigeres in der journalistischen Arbeit, als aufzudecken, als aufzuklären, als die Wahrheit zu verbreiten. Und dafür steht dieser Sender. Nur mit solchen Leuten, anders gar nicht mehr.
Okay, bleiben wir nochmal bei dem Theater. Du brauchst ein Ensemble, Mitspieler, die genauso ticken wie du, die die Weltanschauung haben, ähnlich wie du. Und du brauchst natürlich auch einen Gastgeber, einen Theaterhost, der dir die Bühne zur Verfügung stellt.
Ja, und wir brauchen einen Regisseur, weil wir sind ja alle ganz klassisch als Theaterleute ausgebildet worden. Ein Regisseur, der sich alles von unten, sagt man, anschaut.
Und haben wir in eurer Bewegung, in eurer Blase auch Regisseure, die bereit wären, so etwas nach vorne zu bringen?
Mir fällt jetzt ein Name ein, einer, von dem ich weiß, dass er kritisch ist. Das ist Dietrich Brüggemann. Du kennst ja die Initiative Alles auf den Tisch. Mhm. Dietrich Brüggemann. Und da muss ich dir sagen, und ansonsten fällt mir da keiner ein. Mir fällt niemand ein. Kollegen? Ja, gibt es. Gibt es? Ganz wenige. Ganz wenige.
Aber wir befinden uns ja in einem Wandel. Einige sagen, auf dem Weg in eine neue Welt. Früher oder später werden es mehr sein, die Gesicht zeigen, oder?
Die neue Welt ist immer da. Das ist ganz wichtig. Das ist eine ganz wichtige Botschaft an alle, die auf etwas warten. Auf etwas warten, auf eine Bewegung, auf einen Guru, auf einen Führer. Die neue Welt, die Vision ist immer da, war auch schon immer da. Und wenn du dich verbindest mit diesen Energien, mit diesen Menschen, dann lebst du ein anderes Leben. Das ist so. Das ist gut.
Du hast eine Botschaft gesprochen, das habe ich jetzt gesehen. In einem Telegram-Kanal hast du eine Botschaft gesprochen für die Demonstration am 3. August in Berlin. Ist das eine Gelegenheit, sich zu verbinden mit Gleichgesinnten, diese Energien zu spüren, um den nächsten Schritt auch in seiner persönlichen Entwicklung einzuleiten?
Thomas, das ist fast unbeschreiblich. Die vielen Menschen, die sich da zusammenfinden, mit dieser gleichen Energie, diese Synergie, die du einatmest, nicht nur über den Atem, sondern über jede Zelle deines Körpers, diese Schwingung, es ist ja alles Schwingung, das trägt dich so lange, das ist so unglaublich kraftvoll. Also wer noch nie auf einer Demo war, Leute, geht dahin. Das ist was Großartiges und was ganz Wichtiges, weil wir demonstrieren für den Frieden. Wir demonstrieren für Freiheit. Und Michael Ballweg hat noch hinzugefügt, für Freude.
Es soll ein Fest werden am 3. August in Berlin. Dein Mann hat in einer Sendung mit mir gesagt, er reist nicht mehr nach Berlin. Diese Stadt betritt er nicht mehr. Wie sieht's mit dir aus?
Bei Thomas ist das ja immer alles, er ist ja Skorpion, das wird ja alles sehr spontan gehandhabt, okay. Weißt du? Gott sei Dank ist er spontan, Und wir haben ein Abkommen getroffen miteinander, dass wir das dann gemeinsam spontan entscheiden, auch für ihn. Dann sind wir vielleicht beide in Berlin.
Ja, das wäre großartig. Es kommen sicherlich auch jede Menge auf eins Zuschauer nach Berlin, auf das es ein großes Fest, eine große Freiheitsbewegung wird. Und dass ihr auch etwas auslöst für die Zukunft. Wie beurteilst du heute mit der Lebenserfahrung, mit der Lebensweisheit Glück? Wie definierst du Glück für dich?
Glück. Das Glück liegt im ganz kleinen Augenblick. Und nicht in dem Moment, den du erhoffst und denkst, dann spüre ich das große Glück, wenn ich das dann habe, dann bin ich aber glücklich. Nein, das Glück hast du auf dem Weg dahin. Und ich kann tatsächlich manchmal wahrnehmen und bin so dankbar. Ich gehe ganz oft in Dankbar und sage, oh Gott, ich bin so dankbar für mein gutes Leben. Wow, für all die Möglichkeiten. Das ist Glück. Wirklich für das, was da etwas ist und nicht was sein könnte.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Britta Berthold. Danke, dass du nach Linz gekommen bist für diese Folge von Spielmacher auf 1. Danke, dass ich heute mit dir über die Frauen dieser Welt sprechen durfte, mit einer ganz besonderen Frau. Ich denke, unseren Zuschauern wird es auch gefallen haben. Danke für deinen Aufruf zur Demo am 3. August. Michael Ballweg ist der Organisator. Vielleicht sieht man sich dann auch dort. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie am Ende dieser Sendung noch um eines. Sie werden es mitbekommen haben. Uns auf 1 wurden 8 Konten gekündigt und wir haben wirklich alle Hände voll zu tun, unser Fortbestehen, unsere Weiterentwicklung zu sichern. Also wenn am Ende der Urlaubskasse noch irgendetwas übrig bleibt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einer kleinen Spende auf Kurs halten, damit es auch nach der Sommerpause von Auf 1 noch ein tolles Programm gibt, in dem wir Sie mit Hintergrundinformationen versorgen und tollem Wissen mit tollen Gästen wie hier bei Spielmacher Auf 1.
Thomas, darf ich noch ganz kurz was fragen?
Ja.
Es helfen doch ganz sicher auch solche Beträge in Höhe von 5 Euro, 10 Euro. Manche Menschen wissen gar nicht, und ich weiß das, weil ich bin gefragt worden, was gibt man denn da? Muss ich da 50 Euro spenden? Sage ich, nein, gib, was du kannst. Auch 5 Euro sind okay. Vielleicht kann man auch ein Abo machen, dass man jeden Monat 5 Euro gibt. Es ist einfach wichtig, dass die Leute das mal wissen, weißt du?
Ja, jeden Monat 5 Euro von einigen tausend Zuschauern von Auf 1. Und der Fortbestand von Auf 1 ist gesichert. Momentan haben wir ein letztes Konto in Ungarn, ausgerechnet bei...
Es klingt unglaublich. Es ist ganz traurig, ja.
Ja. Ich gehe davon aus, dass unsere Auf 1 Zuschauer wissen, was zu tun ist. Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihr Zuschauen, für Ihr Interesse. Alles Gute. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder bei Spielmacher Auf 1.